bei Überfällen Polizei und Justiz da.
Euch sollten Sie mal gleich alle dahin bringen, auch mit einsperren. Ihr habt eine weiße Milch. Ihr Pfeifensäcke. Ihr seid ja dusselig. Einsperren, alle Mann gleich mit. Nicht?
Marianenplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und
die einen demonstrieren, die anderen meckern. In den 70er Jahren geht man im räumlich beschränkten Berlin der Frage nach, wem leerstehende Häuser gehören. Die Hausbesetzerszene entsteht. Hier beginnt der Aufprall, ein literarisches Gemeinschaftswerk von dreien, die aktiv dabei waren. Die Künstlerin Bettina Munk, die Schriftstellerin Karin Wieland und der Soziologe Heinz Bude haben ihre Erinnerungen zusammengeworfen und daraus einen kollektiven Roman verfasst. Er erzählt mit der Stimme einer Frau, eines Mannes und einem Chor der vielen von Hausbesetzungen, vom Zusammenleben, vom politischen Bewusstsein. Eine Autobiografie ist das Buch dennoch nicht, sagt Karin Wieland.
Das ist ein Produkt, das nur dadurch entstehen konnte, dass wir eben Jahrzehnte befreundet sind. Und dass wir uns auch vertraut haben in dem, was wir uns gezeigt haben, in dem, was wir aufgeschrieben haben, wie wir fiktionalisiert haben, was wir gesagt haben, was auf keinen Fall reinkommen darf, dass man sagt, das muss rein, das wird irgendwie anders abgehandelt. Also das ist natürlich eine romanhafte Erzählung. Es ist jetzt nicht irgendwie eine Wirklichkeit 1:1. Also wir haben die Wirklichkeit genommen und haben eine andere Wirklichkeit daraus gemacht, die eben in diesem Buch steht.
Amidst the ruins of Berlin, trees are in bloom, if they have never been. Sometimes at night.
Wir waren in eine Stadt gekommen, von der wir nicht wussten, dass die Toten einem hier den Platz zuwiesen. So beginnt die Erzählung irgendwo im düsteren und kaputten Stadtteil Kreuzberg 1980. Die Stimmen von Luise und Thomas kristallisieren sich langsam heraus aus dem Chor, mit dem die Autoren die Perspektiven der unterschiedlichsten Menschen, Mitbesetzerinnen und Freunden abbilden. Einige sind aus der Provinz geflüchtet, andere stammen aus den Outskirts Berlins. Die 68er und deren Forderungen haben sie als Kinder miterlebt. Jetzt sind sie Anfang 20 und fasziniert von den Möglichkeiten, die der Leerstand bietet.
Es war eine durchgängig heterogene Gruppe, wie sie heute, glaube ich, noch kaum sich zusammenfinden würde. Heute finden sich ja gleichähnliche Gruppen zusammen. Bei uns war es ja teilweise die größtmögliche Differenz, die man sich vorstellen kann. Das war auch eine große Naivität, muss man sagen, dass das alles gelingen könnte. Also zum Beispiel das Leben auch mit eigentlich psychiatrischen Fällen, das Leben mit Drogenabhängigen, das hat natürlich auch viel überfordert des Zusammenlebens, muss man sagen. Aber man hat es versucht und alle haben dazugehört, also für eine gewisse Zeit. Und das Buch erzählt ja auch, wie es auseinandergefallen ist.
Berlin, dein Winter ist kein Spaß. Ich bin allein und frier. Von meiner Bude kennt der Wind die Ritzen in jeder Tür.
Durch die Stimmen und Beschreibungen entsteht die sehr dichte Atmosphäre einer ungastlichen Stadt. Aber die Neuberliner und Berlinerinnen sind von Anfang an fasziniert, auch weil der Ort so anders als zu Hause ist. Der fiktionale Thomas erinnert sich mit der Stimme des Autors Heinz Bude.
Meinen ersten Begriff von Berlin habe ich im Café Kaputt in der Nähe von Kreuzberg gewonnen. Das war 1976, als wir auf Klassenfahrt in der Stadt mit dem Vier-Mächte-Status waren. In diesem Café war es ziemlich dunkel und man setzte sich zwischen Sperrmüllmöbeln und trank viel Bier und schwadronierte über den bewaffneten Kampf. Wir hatten Unterkunft in einem Studentenwohnheim an der Spanischen Allee in Zehlendorf. Zum Frühstück gab es Roggenbrot, pures Roggenbrot, das feucht war und wahnsinnig gut schmeckte und das wir immer mit Rama-Margarine zu uns genommen haben. Ansonsten war Berlin ein Thema mit Christoph aus der Parallelklasse. Dessen Vater war Chefarzt in Hilden. Und wir feierten bei denen im Keller gerne mit der Musik von Gustav Mahler aus dem Tod in Venedig, dem Hintergrund, und mit Tonsteine Scherben und mit Hildegard Knees »Für mich soll's rote Rosen regnen«.
Musik.
nachdem die Truppe ein verlassenes, heruntergekommenes Haus in Mauernähe irgendwo an den S-Bahn-Gleisen gefunden hat, entsteht eine wechselnde Hausgemeinschaft, zu der neben Luise, Thomas und vielen anderen auch eine mit geheimnisvoller Coolness ausgestattete Künstlerin namens Soraya gehören. Man renoviert nach Können und Gusto, man diskutiert, man adaptiert Begriffe aus der linken Szene, man hört Doors, Janis Joplin, Sex Pistols, Tonsteine Scherben und Maria Callas. Man feiert, man prügelt sich mit Nazis, die das Haus überfallen wollen. Man lebt zusammen, kommt sich dabei aber nur langsam wirklich näher. Nicht alle sind gleich radikal, aber mit Bewunderung schaut man auf die, die sich trauen.
Bei den Radikalen war immer etwas los. Sie waren 8. Hatten ständig Besuch, bis spät in die Nacht brannte in ihrer Küche Licht. Mal hörten sie den Polizeifunk ab, mal drehten sie die Piratensender auf, mal schrieben sie Flugblätter und mal spielten sie Doppelkopf. Zu essen gab es abwechselnd Kartoffeln mit Leinöl und Nudeln mit Knoblauch, dazu schwarzen Kaffee oder Bier. Die aus der Stadtvilla waren die einzigen, die auf eigene Zimmer verzichteten. In ihrer Küche gab es eine Kochecke, ein Sofa und einen großen Esstisch. Sie hatten ein gemeinsames Schlafzimmer und als Extravaganz eine Bibliothek mit einigen wackeligen Regalen und einem Podest, auf dem man liegen und lesen konnte. Essen war zweitrangig. Einmal kochte Luise Zunge. Die mochte keiner. Und man landete wieder bei Nudeln. Getrunken wurde Rotwein. Fette Joints, lautstarke Sex Pistols und Motetten von Johann Sebastian Bach waren ihr täglich Brot. Bei ihnen ging es immer um die ganz großen Themen. Kunst und Umsturz gehörten dazu. Das mit der Kunst war neu für uns.
Der Aufprall bleibt nicht beim Umsturz eines Systems. Das Buch erzählt gleichzeitig von einem körperlichen Aufprall. 1982 haben Luise, Thomas und Soraya bei einer gemeinsamen Reise einen Autounfall an einem kalten Januartag im Norden der Tschechoslowakei.
In Bruchteilen von Sekunden hatte ich es kommen sehen. Soraya schrie auf, versuchte nach rechts auszuweichen. Es krachte furchtbar. Ich hatte keinen Sicherheitsgurt auf meiner Seite. Hilflos bedeckte ich meinen Kopf mit den Armen, dann knallte ich gegen die Frontscheibe. Ganz kurz muss ich bewusstlos gewesen sein, und als ich wieder zu mir kam, sah ich als erstes Soraya. Ich wusste sofort, dass sie tot war. Sie hatte einen Sicherheitsgurt, aber keine Kopfstütze. Sie saß da mit offenen Augen, den Kopf zurückgeworfen, den Nacken gebrochen. Plötzlich fühlte ich einen eiskalten Wind. Die Windschutzscheibe war herausgebrochen. Als ich versuchte, aus dem Auto zu klettern, waren sofort Reisende aus dem Bus da. Sie öffneten die rechte Vordertür und mühsam gelang es mir, auszusteigen. Einer der Businsassen zog Luise sehr vorsichtig und behutsam aus dem Auto und legte sie an den Straßenrand. Luise lag da wie im Schlaf. Aus ihrem Mund kam Blut. Sie lächelte.
Luise fällt in ein Koma, aus dem sie 10 Tage nicht erwacht. Später versucht sie, das Erlebte zu verarbeiten, das eigene Trauma, den Verlust der Zeit und der Freundin, die Gedanken an die Jahre in Berlin. Das Private ist dabei stets auch politisch. Auf verschiedenen Ebenen untersucht das Buch, welche seelischen und körperlichen Folgen die Verhältnisse und die Ereignisse haben und wie sich eine Stadt und ihre Menschen verändern. Durch eine weibliche Erzählstimme, die gegenüber dem männlichen Erzähler immer mehr Gewicht bekommt, immer mehr die Situation der Frauen beleuchtet.
Vor allem für die Kapitel, in dem es eben um die sexuelle Revolution geht, die man mit großer Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst durchgesetzt hat, also um die Abtreibungen, dann auch um die Sterilisationsforderungen an die Freunde. Also das alles sind Dinge, die sind so richtig gewesen und die werden unnostalgisch geschildert. Und da es um diesen zentral ja auch um den Unfall geht, es geht um den versehrten Körper und da geht es um den versehrten weiblichen Körper, wie das ja, wie dann überhaupt wieder ein Liebesleben gelingt und so weiter und so fort. Also Dinge, die eigentlich ansonsten auch oft beschwiegen werden.
Munk, Wieland und Bude schauen auf die besonderen Jahre ohne zu verklären, ohne zu diffamieren, ohne sich und ihre Figuren zu schonen. Ihr Buch, dessen Story mit dem Mauerfall endet, reicht in seiner Relevanz bis ins Heute.
Ich glaube, dass die 80er Jahre immer noch eine sehr, sehr definierende Periode für Berlin, für das jetzige Berlin sind. Also die Idee, dass man hier etwas Unwahrscheinliches machen kann, aber auch, dass man außerordentlich vorsichtig agieren muss auf einem Boden, der durch eine Geschichte bestimmt ist, die man einfach nicht unter den Tisch fallen lassen kann.
Der Aufprall sticht in seiner hybriden Form aus anderen sachlich-dokumentarischen oder rein persönlichen Memoiren heraus. Und trotz des Blicks zurück ist sein Thema brandaktuell. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, hey, Bobby, baby, kept me from the whole world. One day of near Selena Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. Next to mine, freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, loud when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby.
WDR 5